Vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt, jemand, der schon länger Christ ist, und er hat mich gefragt, Marco, wie passt das eigentlich zusammen? Die Bibel sagt, dass Jesus Hunger gehabt hat und ein paar Seiten später hat Jesus 5000 Leute satt gemacht. Wie passt das zusammen? Jesus war müde und trotzdem war Jesus allmächtiger Gott. Die Bibel berichtet, dass Jesus an Weisheit zunimmt. Und doch ist Jesus allwissender Gott. Jesus war Mensch, aber Jesus war ohne Fehler. Also ich könnte so weitermachen. Die Frage ist, wie passt das alles zusammen? Und ich kann gut verstehen, dass das an der einen oder anderen Stelle für Verwirrung sorgt. Jesus ist Mensch und Gott. Echt jetzt? Und vielleicht kommt dir das, wenn ich jetzt so anfange zu erzählen, vielleicht kommt dir das eher wie eine theoretische Frage vor. Vielleicht denkst du, Marco, in meinem Leben, in meinem Alter beschäftige ich mich gerade mit ganz anderen Fragen. Du als Pastor, das kann ja sein, dass dich diese Frage interessiert, dann okay, aber ich habe gerade Fragen, die sind doch ziemlich hier auf der Erde. Und ich will dir sagen, das verstehe ich. Und ich hoffe, dass ich dir in den nächsten Minuten erklären kann, wie sehr diese Frage von, dass Jesus Mensch und Gott ist, wie sehr das unseren Alltag hier ganz praktisch auf der Erde bestimmen wird. Ich möchte aber da zuerst starten mit einem Text in der Bibel, der uns einen Eindruck gibt, wie beide Seiten von Jesus Gott und Mensch, wie das zusammengegangen ist. Philipper 2, ab Vers 6. Es geht dort um Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf eine Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich will mit euch drei Schritte gehen, drei Gedanken, die mich bei dieser Frage beschäftigt haben. Und ich will nochmal kurz touchieren, wie die beiden Seiten von Jesus sind. Nämlich, deshalb habe ich den ersten Gedanken genannt, das sind die beiden Seiten. Ich glaube, ich habe das in den letzten Wochen immer mal wieder erzählt, dass ich gerade bei Autofahrten gerne Vorträge und Podcasts höre. Ich weiß, ihr könnt mir das nachher auch gerne sagen, aber in den letzten Wochen ging es um einen ziemlich dunklen, gruseligen Podcast. Es ging nämlich um Sekten und Kulte. Ich habe in diesem Podcast immer wieder, also bestimmt 30, 40, 50 unterschiedliche Folgen, habe ich Kulte beschrieben bekommen, die sehr, sehr dunkel war. Und du glaubst gar nicht, wie viel Leiter, wie viel Führer dieser Gruppen sich zu Gott erklärt haben, gesagt haben, ihren Leuten versucht haben, deutlich zu machen, ich bin Gott und all das, was Gott ist und was Gott kann, das bin ich. Und das hat immer wieder in große Katastrophen geführt. Wir haben eben diese Verse aus dem Philipperbrief gelesen und ich hoffe, dir ist aufgefallen, wie dieser Text genau das Gegenteil beschreibt, dass es nämlich genau umgekehrt gewesen ist. Jesus war schon Gott, bevor er geboren wurde. Jesus hat sich nicht erst zu Gott gemacht. Jesus ist nicht erst Gott geworden, sondern wie wir das in der letzten Woche in der Predigt von Nico gehört haben, dass Jesus gesagt und gezeigt hat, dass er schon immer, von Anfang an, Gott war. In der Bibel, an einer anderen Stelle, in Kolosser 1, Vers 16, ist das so zu lesen. Das ganze Universum wurde durch Jesus geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ich kann dir sagen, was für Jesus neu war. Für Jesus war nicht neu, dass er Gott war. Dass seine Göttlichkeit war nicht für ihn neu, sondern das, was für ihn neu war, war in diese begrenzte Welt zu kommen. Und für mich ist das richtig schwierig nachzuvollziehen, denn ich bin nur ein Mensch. Aber die Bibel gibt sich richtig Mühe, dass wir da einen guten Eindruck bekommen, wie das gewesen ist. Die Bibel beschreibt nämlich, als Gott musste Jesus lernen, genauso wie alle anderen Menschen. Jesus musste lernen, wie man läuft, wie man spricht. Er war genauso ein Kind wie jedes andere Kind. Jesus musste lernen, lesen und schreiben. Jesus ist körperlich gewachsen. Jesus ist gewachsen im Verständnis vom Glauben. Das ist noch nicht so lange her, dass mich jemand hier in der Gemeinde gefragt hat, Marco, ist das wirklich so, dass Jesus Geschwister hatte, dass die ein paar mehr waren zu Hause? Und auf jeden Fall, die Bibel berichtet uns von mindestens 2 Brüdern. Wir wissen von Diskussionen, die Jesus mit seiner Mutter gehabt hat. Jesus hat die meiste Zeit seines Lebens als Handwerker gearbeitet. Jesus hatte Freunde, Männer und Frauen. Und nochmal, christliche Überzeugung ist nicht, dass ein Mensch behauptet, dass er Gott ist. Es gibt viel zu viele Menschen, die das von sich behauptet hat, damals wie heute. Nee, es ist umgekehrt. Gott ist Mensch geworden. Und deshalb, die Berichte in der Bibel sind von Augenzeugen bewusst detailliert aufgeschrieben worden, weil die Menschen damals Jesus so erlebt haben als Menschen, aber auch als Gott. Der Text im Philipperbrief beschreibt das, wie Gott sich in Jesus klein gemacht hat und auf diese Erde gekommen ist. Diese Verse beschreiben, dass Jesus eben nicht sein Gottsein verloren hat, Jesus ist weiter Gott geblieben, aber er ist Mensch geworden. Er wird auch in Zukunft Gott sein. Diese Verse beschreiben das, dass das Ende der Geschichte oder das, worauf alles hinausläuft, ist, dass alle Menschen, egal zu welcher Zeit, ob sie schon lange gestorben sind, ob sie jetzt leben oder auch die Leute der Zukunft, werden ihre Knie beugen vor ihm als Gott, vor Jesus als Gott, weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Chef ist, weil Jesus Gott ist. Okay, aber wenn wir das jetzt haben, Jesus ist Gott, Jesus ist Mensch. Wie passt das zusammen? Und das passt zusammen, mein zweiter Gedanke. Ich will auch nicht so tun, als ob die Gedanken immer leicht zusammenpassen. Immer wieder haben Christen überlegt, wie das gehen kann, wie das genau geht. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das Bild heißt Madonna mit Kind. Und ich glaube, an diesem Bild kann man sehr gut einen Konflikt erkennen, den Menschen im Verständnis von Jesus gehabt haben. Ich zeige euch jetzt erstmal das Bild als Ganzes, aber jetzt zeige ich euch den Ausschnitt, um den es mir geht und der, glaube ich, sehr deutlich macht, worin der Konflikt besteht. Seht ihr den Konflikt? Wie Baby ist Jesus? Das Problem ist, Jesus kann oder das unterstelle ich jetzt dem Künstler, Jesus kann nicht richtig Baby gewesen sein. Jesus ist erwachsen und deshalb wird er, das ist das, was er sich vorstellen konnte und deshalb wird Jesus so erwachsen dargestellt. Das ist ein Konflikt. Er hat sich nicht wirklich getraut, der Künstler, Jesus so darzustellen, jetzt mal abgesehen davon, ob das so sinnvoll ist, Jesus so darzustellen, aber es geht hier um einen Konflikt. Wie passt das zusammen, Mensch und Gott? Und diesem Künstler im Mittelalter ist das nicht alleine so so zu gegangen. Ich mache, was ich jetzt mit euch machen will, und ich hoffe, ihr habt kurz, ihr gebt mir diese Zeit der Konzentration. Ich mache das nämlich sonst nie in meinen Predigten, obwohl ich eine Vorliebe dafür habe. Aber ihr werdet hoffentlich gleich sehen, welcher Sinn dahinter steckt. Denn ich will mit euch kurz einen Moment der Kirchengeschichte angucken. Es hat nämlich ein Klärungsprozess gebraucht. Die ersten Christen haben sich überlegt, gedacht, wir haben Berichte von Jesus, sein Leben, das, was uns die Augenzeugen überliefert haben. Und die Frage ist, über die wir uns heute in diesem Teil machen, wie passt das zusammen? Jesus ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Und deshalb hat es ein erstes Treffen von unterschiedlichen Gemeinden aus unterschiedlichen Ecken der damals bekannten Welt gegeben und praktisch alle Zweige der Christenheit von Lutheranern, von Presbyterianern, von Methodisten, von Katholiken, von Baptisten, die ganzen Freikirchen, alle haben diesen einen Beschluss von damals übernommen. Nicht weil diese ersten Christen auf eine neue Idee gekommen sind, sondern weil sie zusammen darüber Klarheit gewonnen haben, was die Augenzeugen berichtet haben über Jesus. Könnt ihr nachher vergessen, aber wer das nachher mal googeln will, war das Konzil von Chalcedon, und da haben die ersten Christen Folgendes formuliert: Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und für die unter uns das noch mal ganz genau wissen wollen, sie sagten, dass diese beiden Naturen, göttliche und menschliche, in vollkommener Einheit sind, ohne Vermischung, ohne Spaltung, ohne Verwirrung, ohne Trennung. Wir können diese beiden Seiten, göttliche und menschliche, unterscheiden, aber wir können sie nicht auseinanderreißen, weil sie in vollkommener Einheit existieren. Und ich will dir das kurz sagen, warum ich dir das in dieser Predigt zumute, diese Kirchengeschichtssache. Immer wieder neigen wir als Christen dazu, eine Seite von Jesus zu stark zu betonen. Ich erlebe Christen, die sehr betonen, dass Jesus Gott ist. Er ist heilig, er ist vollkommen, er ist ohne Fehler. Er ist Gott und ganz und gar. Und deshalb haben sie auch kein Problem damit, dass Gott zornig ist auf Ungerechtigkeit, dass Gott die Sünde bestraft. Diese Christen tun sich aber gleichzeitig sehr schwer mit dem Gedanken, dass Gott nahe ist und barmherzig und gnädig und liebevoll und geduldig und dass Gott auch leidet. Andere Christen betonen ihre Freundschaft zu Gott, Gottes Jesu Fürsorge, sein Kümmern um mich, betonen, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin, dass Gott sich für mich entschieden hat, mich erwählt hat, so diese Sachen, dass Gott mich versteht und mich annimmt und mir nahe sein will, dass Gott will, dass es mir gut geht, das ist die Betonung. Und auf der anderen Seite kämpfen sie dann damit, dass Gott mich gar nicht so toll findet, so wie ich bin, sondern dass er mich verändern will. Und dass ich mich verändern soll, das ist eher dann ein unangenehmer Gedanke. Dass es darum geht, mich Jesus als meinen Herrn unterzuordnen, dass ich aufgefordert bin, mich an die Gebote Jesu zu halten und ich als Christ nicht die Option habe zu sagen, ach, das, was ich in der Bibel lese, ist nur eine Empfehlung von Jesus, dann kann ich mir das überlegen, was ich mache damit oder nicht. Nee, das ist keine Option. Und die Balance zu halten zwischen dem einen der Betonung von Jesus ist Gott und die andere Betonung, Jesus ist Mensch. Verstehst du, hier gehören beide Seiten zusammen, ganz unterschiedliche Seiten, aber sie gehören zusammen. Wie passen diese beiden Seiten zusammen? Und ich will euch heute Morgen nicht sagen oder nicht so tun, als ob ich das alles erklären kann in jeder Feinheit und so, das tut die Bibel auch nicht. An einigen Stellen, wo mich interessieren würde, wie in Jesus göttliche und menschliche Seite zusammenpassen, da erklärt die Bibel gar nichts. Ich habe das zuerst überlegt, ob ich dir erzähle, dass wie in der modernen Physik zum Beispiel in der Beschreibung des Lichts zwei scheinbar widersprechende Aussagen gemacht werden, dass das Licht als Welle und gleichzeitig das Licht als Teilchen beschrieben werden. Und diese beiden Aussagen, so widersprüchlich sie auch sind, nebeneinander stehen können. Und wie gut das ein Beispiel dafür ist, dass man manche Fragen oder manche Aussagen, auch wenn sie sich scheinbar erstmal widersprechen, gut zusammen nebeneinander stehen können. Aber ich weiß nicht, wie sehr du auf Physik stehst. Und das Beste, was ich dir sagen kann, ist, dass die Bibel beide Aussagen, Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch, nebeneinander stehen lässt und diese Spannung nicht auflöst. Und ich will dir in den letzten Minuten dieser Predigt beschreiben, warum ich sehr dankbar bin, dass das so ist, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch ist. Mein dritter Gedanke, denn ich glaube, ich behaupte, das verändert mein Leben. Ich will nochmal dazu zurück in den ersten Text, den wir zusammen gelesen haben. Da stand in Philipper 2, Vers 7, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich werde gleich einige Gründe aufzählen, welche Auswirkungen diese Tatsache, dass Jesus Mensch und Gott zugleich ist, welche Auswirkungen sie haben, wenn ich morgen früh vor dem Spiegel stehe und die Woche vor mir habe. Das will ich gleich beschreiben. Aber ich will dir sagen, dieses, was ich jetzt sage, ist das Entscheidende. Jesus als Gott wurde Mensch, um mich und dich zu retten. Retten wovor? Meine Sünde, meine Fehler, mein defektes Herz haben die Beziehung zu Gott zerstört. Gott ist perfekt, ich nicht. Gott liebt immer, ich nicht. Gott ist absolute Wahrheit, ich nicht. Und ich passe nicht zu diesem Gott, sonst müsste ich so sein wie er und das bin ich nicht. Aber hier ist die gute Nachricht. Gott liebt dich so sehr, dass Gott selber, nämlich Jesus, auf die Erde gekommen ist als Mensch und er hat sein Leben gegeben für meine Sünde, für meine Fehler, für mein defektes Herz. Und weil er mit seinem Leben bezahlt hat, kann ich jetzt Vergebung meiner Sünde bekommen, umsonst, wenn ich ihm vertraue. Ich weiß nicht, ob du an Jesus glaubst. Wenn nicht, ist dies deine wichtigste Nachricht von heute. In Jesus ist Gott Mensch geworden, um dich in die Familie Gottes zu holen, die sonst für dich unerreichbar wäre. Glaub an Jesus. Das ist das Beste, was ich dir sagen kann. Bekenn deine Sünde. Lass dir von Jesus zeigen, wie das Leben funktioniert. Sag das Gott in einem Gebet. Sag das in deinen Worten und tu das bald, tu das heute. Und dann startet ein neues Leben mit Jesus, der gleichzeitig Gott und Mensch ist. Und das verändert viel. Drei kurze Beispiele. Das erste, weil Jesus Gott und Mensch zugleich ist, ist mein Gott mir nah. Ich stehe montags morgens vor dem Spiegel und denke, wow, was für eine Woche, wie soll ich das hinkriegen, was wird mich erwarten, vielleicht sogar eine schwierige Woche. Und ich sage dir, was das für mich einen Unterschied bedeutet, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine. Meine Frau liebt mich und ist immer noch gerne mit mir unterwegs und ich bin sehr glücklich darüber, aber in meinen dunklen Momenten, in den Momenten, wo ich denke, ich bin von allen Menschen verlassen und ich sage euch, das gibt es auch für Pastoren, da weiß ich immer, Gott ist mit mir. Und das macht einen Riesenunterschied. Ich bin nicht alleine. Ich werde geliebt und er begleitet mich. Du hast wahrscheinlich schon im Supermarkt die Spekulatius gesehen. Bald ist Weihnachten. Ist es wirklich wahr? Wenn ein Engel in der Weihnachtsgeschichte ankündigt, dass Jesus geboren wird, dann soll Jesus einen Beinamen bekommen. Und dieser Beiname ist sehr interessant. Er soll nämlich Immanuel heißen. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Die Aufgabe oder das Kernanliegen Gottes mit mir und mit dir ist, mit mir zu sein. Jesus ist mit dir. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hoffe ich, dass du das immer mal wieder bewusst erinnerst, dass du das auch feierst, weil was Besseres kann uns als seinen Geschöpfen nicht passieren, dass er, der Gott des Universums, der dich gemacht hat, der Schöpfer von allem, der dir schenkt, dass du morgens wieder aufwachen kannst, einen Atemzug nimmst, der all das ist sein Geschenk an dich und dass du weißt, er ist dabei. Gott, der Perfekte, ist mit mir, Marco, unterwegs. Verrückt, oder? Aber das ist das Geniale an diesem Gott. Das Zweite, weil Jesus Gott und Mensch zugleich ist, vergibt er mir und er hilft mir in meiner Versuchung. Durch Jesus kommen zwei Seiten zusammen. Als Gott vergibt er mir meine Sünde und weil er als Mensch gelebt hat, weiß er auch, was Versuchung bedeutet. Später im Neuen Testament, da liest sich das so, Hebräer 2, Vers 18. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Nochmal. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Du tappst das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Mal in eine Falle und gehst der Sünde auf den Leim. Jesus weiß, was Versuchung bedeutet, weil er das kennt, weil er Mensch gewesen ist. Und er will dir helfen, das ist die Zusage in diesem Vers, er will dir helfen, dass du Stück für Stück aus dieser Versuchung, aus dem Nachgeben dieser Versuchung rauskommst. Und deshalb bitte ich dich, wenn du um deine Versuchungen weißt, die Momente, die schwierig sind, wo du immer mal wieder Dinge tust, von denen du weißt, dass sie falsch sind. Ich bitte dich, gib nicht auf, bleib dran, lass nicht nach und bitte Jesus um Hilfe. Das Einfachste ist, dass du mit diesem Vers hier in Hebräer 2, Vers 18, dass du damit zu Jesus gehst und sagst, Jesus, hier steht, dass du denen helfen kannst, die Versuchungen ausgesetzt sind. Jesus, hilf mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Gib mir die Kraft, dieser Versuchung nicht nachzugeben. Und was ich dich bitte ist, lass es nicht laufen. Gib nicht auf. Ein dritter Gedanke. Weil Jesus Gott und Mensch zugleich ist, lerne ich, was gesundem Demut ist. Wir haben ja hier in Philipper 2, Vers 7 gelesen, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich selbst auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Ich weiß nicht, wie du das erstrebenswert findest, was hier in diesem Vers ist. Mir scheint diese Welt eher anders zu ticken, nämlich dass Leute ins Rampenlicht, gerade weg vom Dienen, hin auf ich stehe und schaut mich und wie gut ich das kann. So, wer will denn schon Diener sein? Und ich will dich aufmerksam machen, wenn du Jesus, an Jesus glaubst, wenn du diesem Jesus folgst, dann folgst du einem Diener. Christen haben einen Diener zum Vorbild. Christen folgen einem, der zutiefst demütig war. Demütig geht zusammen mit Hingabe, Bescheidenheit, Nachgiebigkeit, Opferbereitschaft. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Ich glaube, für viele klingt das nicht besonders verlockend. Weil Jesus uns so geliebt hat, hat Jesus einen Abstieg in Kauf genommen. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich glaube, irgendwann, wenn wir bei Gott sind, dann wird uns ein Stück deutlich werden, was das für eine Dimension ist bei Gott und was das für ihn bedeutet hat, in unsere kleine, begrenzte Welt zu kommen. Aber Menschwerden ist für Gott einen dermaßen krassen Abstieg, das kann man gar nicht anders beschreiben, als Jesus hier demütig ist er Diener geworden. Ich habe gestern mit Leuten aus der Pfarr mit einem Stand auf dem Stadtteilfest dort gestanden. Und neben uns an dieser Straße, an diesem Gehweg, war der Stand der Grünen, der Partei der Grünen. Und ich habe mich mit einem Vertreter dort unterhalten, wie schwer es ist, wenn wir in Zukunft uns ein Stück von unserem Wohlstand verabschieden müssen. Weniger große Autos, weniger Quadratmeter zum Wohnen, weniger Urlaube. Und ich dachte auf einmal, das braucht eine Demut, die Christen eigentlich gut von ihrem Herrn, von Jesus kennen, oder? Hier nochmal das, was hier steht. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Vielleicht betest du, Gott, an welcher Stelle ist es für mich dran, mehr Demut zu lernen? Gott, und auch wenn mir das wehtut, weil das Einschränkung bedeutet, weil es Verzicht bedeutet. Gott, ich will auch dann zufrieden sein. Ich will nicht dauernd rummeckern, wenn wegen Jesus, wenn ich auf was verzichten muss. Jesus, zeig mir, wo ich dienen soll. Wo das bedeutet, dass es wirklich Jesus in der Art und Weise, wie er von der Ewigkeit als Gott Mensch geworden ist und verzichtet hat. Jesus, ich will das auch lernen, so wie Jesus unterwegs zu sein. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Eindruck geben konnte von dem, was das praktisch bedeutet, wie das mein Handeln jetzt verändert, zu wissen, Gott und Mensch zugleich, mit wem ich es da zu tun habe und welch einen ganz praktischen Einfluss das hat. Ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen wunderbaren Jesus vor Augen behalten, als Gott und als Mensch, und dass wir eine gesunde Balance mit beidem leben und dass das Auswirkungen hat morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst und an die Woche denkst, die dann kommt, dass dieser Jesus in deinem Alltag was verändern darf. Soweit.